Wir wollen miteinander beten. Herr Jesus, und es stimmt, du bist unvergleichlich gut. Und viele unter uns haben das schon erfahren. Und die, die es erfahren haben, die wollen es auch nicht missen. Wir danken dir, dass du in unserer Mitte bist, als der eine lebendige, ewige Herr, der uns kennt, der uns liebt und der mit uns reden möchte. Und so bitten wir dich jetzt, dass du unsere Ohren weit machst, unser Herz, und dass wir hören und verstehen dürfen, was du uns sagen willst. Komm in unsere Mitte und segne uns. Nimm alles Hindernde eigene weg, brich dir Bahn bei uns. Danke, Herr. Amen. Ja, ich weiß nicht, ob Sie im Internet die Überschrift schon gelesen haben. Die Überschrift über diese Bibelstunde: Gut behütet. Der Hut ist ja ein Symbolbild für Schutz. Für Schutz für ganz unterschiedliche Gefahren und Einflüsse. Da gibt es den Bauarbeiterhelm. Der soll schützen vor Stürzen und Verletzungen, auch wenn mal so ein Hammer herunterfällt. In der Regel ziehen wir auch Hüte auf, um uns vor Sonneneinstrahlung zu schützen. Oder die Strohhüte. In der Teeplantage schützt der Hut vor manchem, nicht nur vor der Sonne. Aber er kann auch einfach nur schick sein. Dann gibt es einen Hut, der ist manchmal ganz praktisch. Da muss dann auch nicht gleich ein Spaziergang abgebrochen werden. Der alte Hut. Ja, manche ältere Leute sind ohne ihren Hut nicht vorstellbar. Der gehört zu ihrer Identität. Und ein Stück steckt dahinter: Wenn ich den aufhab, dann kann ich so bleiben, wie ich bin. Dann bin ich wer. Bei Frauen sieht das schon anders aus. Der extravagante Hut, ja, schützt denn der? Wovor eigentlich? Jemand meinte mal, vielleicht, wenn die Haare weniger geworden sind oder zu viel graue Haare, das fällt dann nicht so auf, oder wenn die Frisur nicht in Ordnung ist. Bei dieser Dame ist das sicher nicht so. Und es ist noch gar nicht so lange her, da trug die Dame ganz selbstverständlich Hut. Ohne fühlte man sich nicht angezogen. Auch heute ist das noch so bei manchen Festlichkeiten. Und wer etwas auf sich hält, der trägt Hut. Aber es gibt auch noch einen ganz anderen Hut. Den kennen die Frauen unter uns sicher alle, den Fingerhut. Er schützt vor so kleinen Nadelstichen, die so gemein wehtun können. Ob es so einen Hut auch gibt für die verbalen Nadelstiche im Alltag? Gut behütet zu sein ist eine wichtige Voraussetzung für einen positiven Zugang zum Leben. Gerade in den ersten Lebensjahren ist das Gefühl und die Erfahrung der Geborgenheit sehr wesentlich. Eigentlich der wesentliche Bestandteil, um stabile Beziehungen aufbauen zu können. Aber es gibt auch ein zu viel des Guten. Das sind die sogenannten Helikoptereltern. Solche, die ihre Kinder überbehüten, sie bewachen und verfolgen und sie nicht aus den Augen lassen. Diese beiden Damen sind sich ihres Hutes sehr bewusst, und ohne ihren Hut fühlten sie sich, glaube ich, nicht richtig angezogen. Sie sind sich bewusst, ich habe da etwas über mir, etwas, das mir einen gewissen Schutz gibt. Aber es ist doch gut, dass wir nicht auf den Schutz eines Hutes allein angewiesen sind. Ich meine, wir Schwestern haben es ja da noch mal besonders gut. Mein Thema, gut behütet, der erste Punkt, ein Geschenk Gottes. Ein Geschenk? Ja, die Bibel ist voll von Verheißungen, wonach Gott denjenigen, der sich ihm anvertraut, führen wird, behüten, bewahren, beschützen will. Und das erste Behüten fand ich im ersten Buch Mose, eine uns sehr bekannte Geschichte, die aber immer wieder neu überrascht und fasziniert. Da heißt es, ich will dich behüten. Es ist eine Zusage an Jakob. Jakob, das war ja so ein besonderes Schlitzohr. Jakob, auf dem Weg von Beersheba nach Haran, 1250 Kilometer liegen vor ihm. Das ist die Landkarte von heute, wie man fahren könnte mit dem Auto. Früher sah es ein wenig anders aus und Beersheba liegt südlich von Hebron. Was war mit dem Jakob? Er befand sich auf der Flucht. Überstürzt hatte er sein Elternhaus, den geliebten Rockzipfel seiner Mutter verlassen müssen. Hals über Kopf war er vor seinem eigenen Bruder geflohen, der ihn töten wollte. Und Jakob, der sich zuvor nie vorstellen konnte, sein Elternhaus zu verlassen, wird zu einem einsamen Wanderer, ohne Knecht, ohne Karawane, allein nur mit einem Stab in seiner Hand, ein einsamer Flüchtling. Aber nicht nur einsam, sondern er war auch ein schuldig gewordener Mann. Schuldig, er hatte seinen Vater betrogen, seinen Bruder betrogen. Heimatlos, schutzlos, so ist der gefallene, schuldig gewordene Mensch seit Kain unstet und flüchtig, findet nirgends Ruhe. Und so verließ Jakob das Elternhaus seiner Sünde wegen. Manche meinen ja, wenn sie den Wohnsitz ändern, dann komme alles in Ordnung. Aber nicht die Änderung des Wohnsitzes bringt Ruhe, sondern ich muss meine Vergangenheit ordnen. Nur das führt zum Frieden. Also wir hatten gesagt, Jakob allein, nur mit einem Wanderstab, aber sicher ein klein wenig Reisegepäck. Und in diesem Reisegepäck hatte er den Segen seines Vaters. Isaak hatte ihn noch vorher gesegnet, bevor er das Haus verließ. Und Jakob war nun der Erbe des Segens Abrahams. Isaak hatte für ihn den Segen des El Shaddai erbeten. El Shaddai, das könnte man so übersetzen, ich bin dir genug, so sagt Gott. Ich bin dir genug. Und Hans-Jörg Bräumer sagt, eigentlich war es so, als wenn Isaak dem Jakob sagen würde, du brauchst nichts mit dir zu nehmen als Gott. Der wird dich segnen. Aber was das bedeutete, das wusste Jakob noch nicht. Und nach einer langen Tagesreise suchte sich Jakob einen Stein und legte ihn zum Schutz hinter seinen Kopf, damit während des Schlafes er nicht von Menschen oder Tieren betreten werde. Armselig und einsam liegt Jakob auf freiem Feld, mancherlei Gefahren ausgesetzt. Er hatte das in seinem Leben so noch nie erlebt. Aber der Hüter Israels schläft noch, schlummert nicht. Gott wacht über seinem Auserwählten wie eine Mutter über ihrem Kind, aber Jakob ahnte noch nichts davon. Geht uns das nicht auch manchmal so? Erst im Nachhinein wird uns deutlich, ja, da hat Gott über mich gewacht. Da hat er seine Hände über mir gehalten, dass mir nichts Schlimmeres passiert ist. Ahnungslos, vor welcher Lebenswende Jakob stand, hatte er sich zur Ruhe gelegt. Und doch sollte gerade diese Nacht unvergessen bleiben. Jakob träumte. Manche Träume sind von Gott gewirkt und sie möchten in aller Stille deutlich an die Tür des menschlichen Herzens klopfen. Er träumte und dann heißt es im biblischen Text, und siehe, eine Leiter war auf die Erde gestellt und ihre Spitze berührte den Himmel. Er sah eine Leiter. Vom Hebräischen könnte man auch denken, eine steinerne Aufschüttung wie eine Rampe oder Treppe. Und dann heißt es weiter, nochmal, und siehe, Engel Gottes stiegen auf ihr hinauf und herab. Ich weiß nicht, ob Ihnen das aufgefallen ist, ich wollte es auch geschwind anders sagen. Eigentlich würde man denken, die Engel Gottes kommen herab und steigen dann wieder hinauf. Aber im biblischen Text heißt es ausdrücklich, sie stiegen hinauf und herab. Das heißt, diese Engel Gottes waren längst unten auf der Erde. Das Reich Gottes reicht herab bis auf den Boden der Erde. Und es gibt so einen jüdischen Weisheitsspruch, der sagt, wenn Menschen gottselig ihre Augen himmelwärts drehen und meinen, Gott oben suchen zu müssen, lachen die Engel sie aus und nennen sie Distelköpfe. Die Engel Gottes waren da, ohne dass Jakob etwas merkte. Und die Engel Gottes sind auch hier, ohne dass wir sie sehen können. Dieses Traumgesicht Jakobs, es war ein sehr stilles, wortloses Traumbild von großer Feierlichkeit. Er sah Steinwände, die sich öffnen wie Hände. Treppen stiegen empor zwischen steilen Felsen, und Jakob lag und staunte. Niemand war da, nur Stille. Ein tiefes Blau für ferne Sehnsucht, Klarheit. Niemand war auf der Treppe, nur Stille zwischen den Felsen wie Flügel. So hatte sich Sieger Köder vorgestellt, ein zeitgenössischer Künstler. Und es war die erste Traumoffenbarung eines Erzvaters. Aber es bleibt nicht bei diesem wortlosen Traumgesicht. Es kommt zu einer Wortoffenbarung. Denn Jakob empfindet plötzlich, da ist Gott. Ganz nahe bei Jakob. Und Gott redet zu ihm und er offenbart sich ihm als den Gott Abrahams und Isaaks. Gott hat eine Botschaft an Jakob. Was würden wir erwarten? Was hätten wir dem Jakob gesagt? Musste man da nicht erstmal Klartext reden? Also so einer wie du bist? Jetzt beweis erst mal, dass es mit dir anders geworden ist. Oder sie könnten sicher noch viele Sätze dazu sagen. Aber Gottes Botschaft an Jakob erstaunt. Er sagt, das Land, auf dem du liegst, werde ich deinen Nachkommen geben. Deine Nachkommen werden so zahlreich sein wie der Staub der Erde. Da merken sie nichts vom Klartext. Gott sagt noch mehr, sie werden sich ausbreiten in alle Himmelsrichtungen. Und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Völker gesegnet werden. Zusagen, die Gott vor vielen hundert Jahren dem Abraham gegeben hatte, gibt er nun Jakob. Aber er sagt ihm noch mehr, und siehe, ich bin mit dir und ich will dich behüten überall, wohin du gehst. Ist das nicht erstaunlich? Gott sagt ihm seinen Segen zu, seinen Schutz, sein Behüten. Gott sagt ihm zu, ich will Wächter über dir sein, Jakob. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Und er gibt ihm noch eine ganz wichtige Zusage. Ich werde dich in dieses Land zurückbringen. Über 1200 Kilometer lagen vor ihm. Er hatte keine Ahnung, wie es da aussieht. Konnte nicht im Internet geschwind googeln. Er wusste nicht, was wird mir unterwegs geschehen. Werde ich dieses Land meiner Mutter überhaupt erreichen? Und nun sagte ihm Gott zu, ich bringe dich auch zurück. Ich werde dich nie im Stich lassen, bis ich getan, was ich dir zugesagt habe. Das ist doch umwerfend. Jakob begegnet dem Gott des Trostes, der so ganz anders ist als wir Menschen. Jakob erlebt die ausgestreckte Hand Gottes und er ergreift sie und hält sie fest. Und seine Reaktion? Das erste Wort nach dem Erwachen Jakobs waren Worte des Staunens und der Anbetung. Ihm war bewusst, der Herr ist an diesem Ort. Der Herr. Noch nie war ihm Gott so persönlich begegnet und jetzt hatte er es erlebt. Und Gott hatte ihm Trost und Mut zugesprochen. Und doch war er von Furcht bewegt. Wie heilig ist doch diese Stätte. Er wusste sich ganz nah an dem Ort, an dem Gott wohnt und den niemand betreten darf. Und so heißt es im Bibeltext, es war ihm zumute wie einem, der unwissentlich am Rande eines Abgrundes geschlafen hatte. Wie heilig ist doch diese Stätte, und ich wusste es nicht. Hier ist das Haus Gottes, das Tor zum Himmel. Nur so konnte Jakob sein Traumgesicht deuten, dass er die Pforten des Himmels gesehen hatte. Da konnte er nur anbeten. Und er legt ein Gelübde ab. Er sagt, wenn Gott mit mir ist und mich behütet, dann soll der Herr mein Gott sein. Uns mutet das etwas seltsam zu. Es erscheint uns wie so ein Kuhhandel. Wenn, dann. Aber ich denke, dass Jakob so nicht dachte, sondern es war für ihn ein tastendes Vorwärtsgehen mit dem Gott, der ihm hier so zum ersten Mal begegnet war, der ihm so überwältigend seine Liebe gezeigt hatte. tastende Schritte vorwärts, diesem einen Gott nach, der ihm so begegnet war. In einer Kinderstunde fragt der Mitarbeiter die Kinder: Was meint ihr? Warum wohl liebt Gott uns alle so sehr? Eine Zeit lang blieb es still. Dann streckte eines den Finger und ohne den geringsten Zweifel an der Richtigkeit der Antwort kam's: Weil er doch jeden von uns nur einmal hat. Warum liebt Gott sie so sehr? Weil er sie nur einmal hat. Das ist eine einfache, doch tiefgründige Aussage. Jakob war hier ganz persönlich Gott begegnet. Aber er musste noch viel lernen. Gott wurde sein Gott. Ja, er wurde ja dann der Stammvater des Volkes Israel. Und am Ende seines Lebens, überwältigt von der Liebe Gottes, bezeugt er: Der Gott, der mein Hirte gewesen ist, mein Leben lang bis auf diesen Tag. Er hat es also erlebt. Gott hatte Wort gehalten. Und wir? Auch wir brauchen eine solche Leiter, eine solche Treppe. Von Natur aus sind wir alle Menschen, die schuldig geworden sind, verloren. Aus eigener Kraft können wir unsere Schuld nicht loswerden, können wir uns nicht retten. Wir gleichen solchem Menschen, der am Ende ist, der aber in dem gekreuzigten Christus Rettung findet. Durch das Kreuz ist die größte Kluft überbrückt. Es ist die einzige Möglichkeit, aus der Tiefe der Sünde herauszukommen, hinauf zu dem Gott aller Gnade. Und Jesus selber nimmt Bezug in Johannes 1 auf diese Himmelsleiter. Und er wendet dieses Bild auf sich selbst an. Er ist die Himmelsleiter. Und Kurt Schneck sagte einmal: In Jesus ist der Himmel aufgetan und die Herrlichkeit Gottes unter die Menschen gekommen. Nicht nur zu einem. Was hätte Jakob die Leiter genützt, wenn sie nicht vom Himmel herunter zu ihm gereicht hätte? Wie hätte er die Kluft zwischen Gott und ihm überbrücken können? Wir Menschen versuchen immer wieder, diese Kluft zu überbrücken. Wir versuchen, Leitern aufzustellen, aber die reichen nicht. Und diese Leiter ist allein Gottes Werk. Es gibt keinen Weg von unten nach oben, von uns Menschen zu Gott. Die schlichte Leiter aus Gottes Hand, Jesus Christus an seinem Kreuz, er ist es, die zu Gott führt. Er ist der einzige Weg. Und so sagt er es auch: Ich bin der Weg. Und er endet diesen Vers mit: Zum Vater kommt man nur durch mich. Nur durch mich. Heute sehr angefochten. Und doch hat Jesus es gewagt zu sagen: Ich bin der Weg. Niemand kommt zum Vater, nur durch mich. Es ist in keinem anderen Heil. Und diese Leiter gleicht dem freien Angebot der Gnade Gottes an Jakob. Hatte Jakob einen Anspruch darauf? Nein. Wir können da wirklich nur staunen. Staunen über Gott. Er schenkt ihm dieses. Und Christus will es uns auch schenken. Sein Erlösungswerk reicht hinab zum zutiefst gesunkenen Menschen. und führt hinauf zur höchster Höhe. Allein sein vergossenes Blut führt zurück zu Gott. Im Garten Eden wurde die Verbindung zwischen Gott und den Menschen durch die Sünde unterbrochen. Und wir sind alle jenseits von Eden. Aber durch die Himmelsleiter Jesus Christus wurde die Verbindung wiederhergestellt. Darum nimm dieses Geschenk an. Jemand sagte mal, vertraue dich nur dieser Leiter an und des Himmels Pforte steht dir offen. Wir singen miteinander 258, er ist der Erlöser, Jesus, Gottes Sohn. Gut behütet ein Gebot Gottes. Jetzt werden Sie stutzen und denken, ha, wo steht das denn? Ein Gebot, jawohl. Denn der sich Jesus Christus anvertraut, der wird gesegnet. Und Gott gebot diesen Segen. Er gebot es den Priestern, dass sie das Volk segnen sollten. Und dieser Segen geschieht seit damals ohne Unterbrechung bis heute. Martin Luther sagte, es ist der Segen, den der Herr selbst so angeordnet hat. Im aaronitischen Segen, da gebot Gott Aaron und seinen Söhnen, so sollt ihr segnen. So sollt ihr segnen. Und er sagte ihnen keine äußere Segenshandlung, sondern dieser Segen war ans Wort gebunden. So segnen, indem ihr sagt, der Herr segne und behüte dich. Ganz persönlich wird mir die fürsorgliche, bewahrende, lebenserhaltende Schutz Gottes zugesprochen. Dieser erste Satz des Segens versetzt in die Schutzzone des Angesichtes Gottes. Ich muss mich nicht mehr vor diesem Gott verbergen. Ich muss nicht mehr unstet und flüchtig sein. Segen bedeutet Aufnahme in die Nähe und Bewahrung. Bedeutet, ich bin wieder zugelassen zum Angesicht Gottes. Und so heißt es im zweiten Teil, der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Ich weiß nicht, ob Sie sich dieses auch mal vorstellen. Gott will sein Angesicht über mir leuchten lassen. Manchmal hat man das ja so als Kind schon erlebt, wenn man so überraschend kam, dass plötzlich das Gesicht des anderen aufleuchtete. Aber wenn man sich das vorstellt, Gottes Angesicht leuchtet auf, wenn er mich sieht. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Gott hüllt in seine Hut, so sagt Helmut Frey einmal, diese Hut, die über den Anfang des Lebens zurück und nach vorwärts über das Ende der Zeit hinausreicht. Es ist Segen in völlig umfassender Weise. Und das kann ganz praktisch aussehen. Der norwegische große Theologe Ole Hallesby erzählt von einer Begebenheit, die er aber selber von dem Schweizer Samuel Keller gehört hatte. Der berichtete, Menschen und Völker lebten nach den Kriegen Napoleons in äußerster Armut. Da war auch eine arme Witwe mit vielen Kindern. Eines Tages hatte sie nichts mehr zu essen im Haus und war gezwungen, gutherzige Menschen um Hilfe zu bitten. Und sie ging zu einem Metzger. Er war kein freundlicher Mann. Um sein Herz anzurühren, sagte sie leise und demütig, bitte, könnten Sie mir etwas Fleisch geben? Wir haben nichts mehr zu essen und Sie wissen, dass ich viele Kinder habe. Gott wird Sie dafür segnen.
Daraufhin grinste der Metzger bösartig und sagte: Nun gut, Sie sollen so viel Fleisch bekommen wie dieser Segen Gottes, von dem Sie reden, wiegt. Und er nahm das kleinste Stückchen Fleisch, das er finden konnte, und legte es auf die Waage. Aber die Waagschale bewegte sich nicht. Der Metzger untersuchte die Waage, ob sie vielleicht klemmte. Aber nein, sie war völlig in Ordnung. Dummerweise hatte er der Witwe so viel Fleisch versprochen, wie Gottes Segen wiege. Also legte er noch ein Stück dazu, damit die Schale sich senke. Aber sie blieb oben. Er legte mehr und mehr auf, schließlich alles Fleisch, das er im Laden hatte, und immer noch stand die Waage still. Wie viel wiegt der Segen Gottes? Und Ole Hallesby kommentiert so: Glaubst du nicht, dass Gott ab und zu zeigen möchte, wie viel sein Segen wiegt? Ohne Zweifel würde unser Leben verändert werden, wenn wir mit geöffneten Glaubensaugen sehen könnten, wie viel Gottes Segen wiegt. Wir singen noch ein Lied, aber wir singen nur die erste Strophe, 380. Mir kommt es da besonders auf den Refrain an. Wie tief kann ich fallen, wenn alles zerfällt? 380, und dann heißt es: Nie tiefer als in Gottes Hand. Sein Segen ist erfahrbar. Wenn ich mit ihm gehe, baue ich mein Leben nicht auf Sand. Ich kann nie tiefer fallen. Und mein dritter Punkt: Gott behütet, gut behütet ein Angebot Gottes. Ein Angebot? Ja, dieses Angebot Gottes wird entfaltet in einem Psalm. Vielleicht kommt Ihnen schon, was das für ein Psalm sein könnte. Da heißt es: Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Wie geht's denn weiter? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Das ist der Anfang. Und dann wird entfaltet, was behüten bedeutet. Da heißt es nämlich gleich als nächstes: Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen. Die Wege des Lebens sind gefährlich und beschwerlich. Und im Hebräischen bedeuten diese Worte eigentlich einen Wunsch oder ein Gebet: Er möge deinen Fuß nicht gleiten lassen. Und in den Bergen und Schluchten Israels ist solche Bewahrung sehr nötig. Auf den schlüpfrigen Wegen unseres Lebens in Versuchung und Leid, da ist diese Bewahrung von unschätzbarem Wert. Ein einziger falscher Schritt kann zu einem lebensgefährlichen Sturz führen. Nur Gott kann uns helfen, festzustehen und mit festen Schritten unseren Weg weiterzugehen. Der dich behütet, schläft nicht. Gott ist der Schutz der Seinen. Keine Müdigkeit oder Erschöpfung lässt Gott in den Schlaf sinken. Seine wachsamen Augen sind immer offen. Siehe, der Hüter Israels schläft noch, schlummert nicht. Und dieses Behüten hat diese tiefe Bedeutung. Gott behütet uns, wie ein Reicher seinen Schatz hütet. Wie ein Feldherr mit seinen Soldaten eine Stadt bewacht. Wie eine Leibwache ihren König schützt. So hat es Spurgeon ausgedrückt. Er schläft noch, schlummert nicht. Der Herr behütet dich. Und nochmal Worte von Spurgeon, diesem großen englischen Prediger. Er sagt, hier liegt ein ganzer Barren Gold vor uns. Wenn er zur Münze geprägt wird und mit dem Namen des Königs versehen ist, reicht das alles aus, um die Kosten unseres Lebens zwischen Geburt und Tod zu bestreiten. Hier ist diese Persönlichkeit der Herr. Er ist der Gott der Gnade und er übt ein wichtiges Amt aus. Er behütet. Wenn wir uns dieses Wort aneignen, können wir ohne Furcht leben. Und es geht weiter in diesem Psalm. Der Herr ist ein Schatten über deiner rechten Hand. Schatten schützt vor brennender Hitze und gleißendem Licht. Und oft ist es so, dass wir von der Güte Gottes auch nicht so viel vertragen. Sie muss sozusagen abgeblendet werden, unserer Schwachheit angepasst werden. Und das will der Herr selber tun. Unsere rechte Hand, die am meisten Arbeit leistet, wird am besten geschützt. Und Gott ist uns so nahe wie unser eigener Schatten. Dass dich des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Gott hat für seine Auserwählten keine andere Sonne und keinen anderen Mond geschaffen. Wir als seine Kinder leben unter den gleichen Verhältnissen und Bedingungen wie andere auch. Aber was ist anders? Diesen zeitlichen Mächten und Gewalten ist die Macht genommen, den Kindern Gottes Schaden zuzufügen. So wie die Witwe es erlebt hat. Der Herr behüte dich vor allem Übel. Das schließt alles andere ein. Er behüte deine Seele. Und das brauchen wir mehr als je zuvor in unserer chaotischen Zeit. Unsere Seele wird behütet vor der Herrschaft der Sünde, vor der Ansteckung durch den Irrtum. Vor dem Sturz in Verzweiflung, vor dem Stolz. Sie wird behütet vor der Welt, dem Fleisch, dem Teufel. Und sie wird behütet für große heilige Dinge, in der Liebe Gottes bewahrt für das Reich Gottes, für die Ewigkeit und die Herrlichkeit. Wer kann eine Seele zerstören, die vom Herrn behütet wird? Und dann endet dieser Psalm: Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Und so werden wir vom Herrn behütet, morgens, wenn wir zur Arbeit gehen und wenn wir am Abend wieder zurückkommen. Wir werden behütet vom Herrn, als wir noch jung ins Leben hinausgetreten waren, und wir werden behütet am Lebensabend, wenn wir uns zum Sterben niederlegen. Ausgang und Eingang steht unter seinem Schutz. Niemand ist so sicher wie der, den Gott behütet. Niemand ist so sehr in Gefahr wie der, der sich selber beschützen will. Der Herr behüte dich immer, Tag und Nacht, bis in Ewigkeit. Gottes Gegenwart bedeutet zutiefst Geborgenheit. Fassen wir es nochmal zusammen. Gut behütet ist erstens ein Geschenk Gottes, ein Gebot Gottes. Übrigens, er hatte es nicht nur den Priestern, er hat es auch uns geboten. Segnet einander. Wir dürfen Menschen segnen. Und es ist ein Angebot Gottes. Nur wenn ich diesen Schutz, dieses Geschenk annehme, dann erfahre ich's. Wir singen miteinander 125. Gott, der Vater, kröne dich.
Herr Jesus, und wir möchten dich preisen, wir möchten dich loben und dir danken für dieses Geschenk. Dieses Geschenk, das uns der Vater macht, dass er uns behüten will, bewahren will. Und du weißt, wie sehr wir das nötig haben. Und so hilf du jedem von uns, dass wir dich erfahren, so wie Jakob dich erfahren hat, so ganz persönlich. Und dass wir dieses Geschenk annehmen und dass wir es erleben wollen. Ja, du bist der, der Wort hält. Du bist der, der sich in meinem Leben mächtig erweisen will. Segne du uns, Herr. Und der Herr segne dich und behüte dich. Und der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen.